Leben mit dem Wort Gottes und die tägliche Nächstenliebe, das ist unser Thema mit Professor Dr. Christoph Ohli. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl. In einer Reihe betrachten wir dieses Jahr die Bedeutung des Wortes Gottes im Leben der Kirche, wie wir mit und aus dem Wort Gottes heraus leben können. Und diesmal geht es, wie gesagt, um das Wort Gottes und die tätige Nächstenliebe. Die Bibel liest man nicht wie irgendein Buch, als eine Art Hobby, das man im Alltag dann zur Seite legt, sondern das Gelesene soll Konsequenzen für unser Leben haben. Im Jakobusbrief heißt es, hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selbst. Ein Priester hat einmal zu Jugendlichen gesagt, das einzige Evangelium, das die Menschen heute noch lesen, das seid ihr. Und damit wird er wohl recht haben bei vielen Menschen. Ist nur die Frage, ob man in uns wirklich das Evangelium lesen kann? Wie das gehen kann, darum geht es heute in unserer Sendung. Die Reihe hält Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier. Er ist Professor für Kirchenrecht, Studiendekan an der Theologischen Fakultät Trier, Vorsitzender des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger, Papst Benedikt. Grüß Gott, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüße Sie.
Schön, dass Sie bei uns sind mit dieser Reihe über das Wort Gottes. Als ich diesen Titel von Ihnen gehört habe, Wort Gottes und tätige Nächstenliebe, da ist mir eigentlich als erstes so Mutter Teresa eingefallen, weißer Sari mit blauem Streifen, so als ihr Markenzeichen. Für sie war ja dieses Schriftwort entscheidend, was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und so hat sie dann die Missionarin der Nächstenliebe gegründet. Das ist zumindest die Heilige, die mir am meisten da einfällt.
Ja, ist erstaunlich, mir ging es ähnlich. Wenn man so an diesen Zusammenhang von Wort Gottes und dieser konkreten Tat denkt, dann denkt man eben auch an konkrete Menschen, an denen man eben solch ein Schriftwort vielleicht auch ablesen kann. Und das sind Heilige, aber unter ihnen auch nochmal solche ganz konkreten Persönlichkeiten, wie eben die Mutter Teresa von Kalkutta. Und sie vermittelt ja durch ihre Person eine Botschaft, die irgendwie von allen verstanden wird. Wer Mutter Teresa sieht, wer Mutter Teresa hört, der weiß, da geht es drum. Die Liebe zum Nächsten, der Einsatz für den konkreten Menschen, der mir da begegnet, und das aus dem Glauben an Christus heraus. Eigentlich ganz einfach und doch irgendwie beeindruckend, dass man es so konkret mit einem Menschen verbinden kann. Ja.
Und dann sollten es ja noch die normalen Alltagsheiligen sein sozusagen. Ich glaube Mütter, ja. Väter, die da vielleicht nächtelang an den Betten der Kinder stehen, wenn sie krank sind. Ja. Wir sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag, Wort Gottes und die tätige Nächstenliebe.
Ja, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der heilige Johannes Paul II., auch so ein Mensch, ja, der das Evangelium ganz gelebt hat und so sichtbar gelebt hat, dass wir es mit ihm verbinden, der hat tatsächlich einmal im Blick auf die vielen Heiligen gesagt, dass diese die, so wörtlich, Inkarnation des Evangeliums seien. Was meinte er damit? Dieses Wort von der Inkarnation des Evangeliums macht deutlich, dass diese konkrete Person eines oder einer Heiligen wie ein fleischgewordenes, also ins Fleisch gesetzte Evangelium vor einem steht, wie eine berührbar gewordene, frohe Botschaft von der Liebe Gottes, die in der Auferstehung Jesu Christi den größten Feind des Menschen, eben den Tod, besiegt hat. In der Heiligen oder in dem Heiligen, dabei das Wort Gottes so Gestalt angenommen zu sehen, dass man wirklich an diesem Leben, an diesem Wirken des Menschen das Evangelium ablesen kann, das ist schon etwas sehr Eindrückliches. Das gilt wohl insbesondere für das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe, das Christus uns als das eine und wichtigste Gebot verkündet hat. Das heißt ja im Markus-Evangelium, Jesus antwortete, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Und in den Heiligen können wir folglich diese Liebe zu Gott und zum Nächsten als das eine Gebot der Liebe, das Christus uns geschenkt hat, in einer besonderen Weise erkennen. Denn ihr Leben, ihre Frömmigkeit, ihr Glaube, ihr Einsatz für die Evangelisierung, für das Apostolat, für eine organisierte Nächstenliebe, für die Bildung, für die Katechese und vieles andere mehr. Genau darin wird das Evangelium konkret und auch erkennbar. Oder man könnte auch sagen, hier ist das Wort Gottes zur Tat geworden und zur Vollendung gekommen. Diesen Grundgedanken seines Vorgängers hat Papst Benedikt XVI. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahre 2005 beim Weltjugendtag in Köln erneut aufgenommen. In der Vigil mit den jungen Menschen auf dem Kölner Marienfeld sagte er damals: Es ist die große Schar der Heiligen, der Bekannten und der Unbekannten, in denen der Herr das Evangelium die Geschichte hindurch aufgeblättert hat und aufblättert. In ihrem Leben kommt wie in einem großen Bilderbogen der Reichtum des Evangeliums zum Vorschein. Heiligen sind die Lichtspur Gottes, die er selbst durch die Geschichte gezogen hat und zieht. Mein verehrter Vorgänger, Papst Johannes Paul II., hat eine große Schar von Menschen vergangener und naher Zeiten selig und heilig gesprochen. Er wollte uns in diesen Gestalten zeigen, wie es geht, ein Christ zu sein, wie es geht, das Leben recht zu machen, eben nach der Weise Gottes zu leben. Ein sehr schöner Gedanke, der sich in diesen Worten unseres emeritierten Papstes auftut. Die große Schar der Heiligen kündet den unermesslichen Reichtum des Evangeliums als Wort Gottes an uns. Jeder von den Heiligen und Seligen hat einen anderen Aspekt aufgenommen und zu leben sich bemüht. Doch alle wurden getragen von diesem einen großen Gedanken der Nächstenliebe, die aus der Überzeugung des heiligen Johannes stammt: Gott ist die Liebe. Und der Mensch ist ein Abbild dieser Liebe, der nicht anders kann, als auch den zu lieben, den Gott ihm als Nächsten an die Seite gestellt hat, eben den Mitmenschen. Wer den Menschen liebt, lässt somit Gottes Gegenwart und Gottes Liebe mitten in dieser Welt aufstrahlen. Und so vielfältig diese Liebe ist, so vielfältig sind die Heiligen als ihre Gesichter in der Geschichte der Menschheit, eben eine Lichtspur Gottes, die er selbst durch die Geschichte gezogen hat. Und so dürfen wir dann die Heiligen auch als die besten Interpreten des Evangeliums verstehen. Sie lehren uns mit ihrem Leben, wie das geht, Christus nachzufolgen. Eben sein Wort des Evangeliums nicht nur zu hören, sondern es auch zu tun. So sagt noch einmal Papst Benedikt damals in Köln, dass die Heiligen immer Menschen waren, und jetzt wörtlich, die eben nicht verzweifelt nach ihrem eigenen Glück Ausschau hielten, sondern einfach sich geben wollten, weil sie vom Licht Jesu Christi getroffen waren. Und so zeigen sie uns den Weg, wie man glücklich wird, wie man das macht, ein Mensch zu sein. Im Auf und Ab der Geschichte waren sie die wirklichen Erneuerer, die immer wieder die Geschichte aus den dunklen Tälern herausgeholt haben, in denen sie immer neu zu versinken droht, und immer wieder so viel Licht in sie brachten, dass man dem Wort Gottes, wenn vielleicht auch unter Schmerzen, zustimmen kann, der am Ende des Schöpfungswerkes gesagt hatte: Es ist sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein wichtiger Gedanke. Die Heiligen als leibhaftige Inkarnation und Interpretation des Evangeliums. Diesem Gedanken, dass im Leben von Frauen und Männern Gottes Wort sichtbar, ja berührbar aufstrahlt, dem wollen wir in der heutigen Sendung unter diesem Titel »Das Wort Gottes und die Nächstenliebe« ein wenig nachzugehen versuchen. Denn das, was für die Heiligen gilt, gilt natürlich auch für einen jeden von uns, die wir als Getaufte, die Geheiligten sind, also die Heiligen Gottes. Der Völkerapostel Paulus spricht deshalb die Christen in seinen Briefen immer als Heilige an, weil sie durch den Glauben an Jesus Christus geheiligt sind. Das bedeutet, dass alle Menschen, die an Jesus Christus als den menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes glauben, versöhnt mit Gott und im Frieden mit ihm und den Menschen leben können. Denn ihnen schenkt Gott den heiligen und heilig machenden Geist. Und das ist die Berufung von uns allen. Die Berufung zur Heiligkeit in der Bereitschaft, alle Erfordernisse eines jeden Tages mit der größtmöglichen Liebe anzunehmen und zu tun. Eben nicht, weil wir es aus eigener Kraft vermögen würden. Nein, vielmehr, weil Gott, der die Liebe ist und sich uns in seinem Sohn geoffenbart hat, uns auch zur Teilhabe an seinem Leben beruft. Und das bedeutet nichts anderes als Träger seines göttlichen Wortes zu werden. In konkreten Worten, aber auch und gerade in der konkreten Tat, an der dann das Evangelium für andere ablesbar wird. Vielleicht kennen Sie ja den bekannten Spruch, der da sagt, Verba docent, exempla trahunt. Worte, die belehren, aber Taten, die ziehen an. Und das gilt auch und vor allem für unser Christsein, für unsere Existenz als durch Gottes Gnade Geheiligte. Wir sind gerufen, den Glauben an das Wort Gottes im Wort zu bezeugen, aber besonderen Eindruck gewinnt er, wie wir schon formulierten, wo wir bereit sind, den Glauben an das Wort Gottes in die konkrete Tat der Liebe zu übersetzen und damit auch für andere unmittelbar erfahrbar zu machen. Rufen wir nun den heiligen und heilig machenden Geist auf uns herab, dass seine Gaben uns erfüllen. Bitten wir um Ermutigung und Stärkung für diese Berufung zur Heiligkeit, die das Wort Gottes mit der konkreten Tat der Liebe verbindet. Und uns jeden Tag einlädt, jede Aufgabe anzunehmen und mit Liebe zu erfüllen. Ja, komm, Heiliger Geist, komm, du Vater der Armen, komm in unsere Herzen und entzünde sie mit dem Feuer deiner Wahrheit und Liebe.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Leben mit dem Wort Gottes. Es geht um das Thema Wort Gottes und die tätige Nächstenliebe. Bei uns zu Gast Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier.
Das apostolische Schreib und Verbum Domini, mit dem Papst Benedikt im Jahre 2010 die Ergebnisse der Bischofssynode zum Wort Gottes in der Kirche zusammengefasst hat, stellt an einer Stelle zu unserem Thema Folgendes fest. Dennoch ist es wichtig, so heißt es dort, dass jede Weise der Verkündigung vor allem die innere Beziehung zwischen der Mitteilung des Wortes Gottes und dem christlichen Zeugnis berücksichtigt. Davon hängt die Glaubwürdigkeit der Verkündigung ab. Einerseits bedarf es des Wortes Gottes, das mitteilt, was der Herr selbst gesagt hat, andererseits ist es unverzichtbar, diesem Wort durch das Zeugnis Glaubwürdigkeit zu verleihen, damit es nicht wie eine schöne Philosophie oder eine Utopie erscheint, sondern vielmehr als eine Wirklichkeit, die man leben kann und die leben lässt. Es besteht demzufolge also ein innerer Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes, das verkündet wird, zum Beispiel in der Liturgie der Kirche, oder dass ich lese, und dem Zeugnis des Lebens der Gläubigen, die damit die Wahrheit und die Echtheit des göttlichen Wortes bezeugen. Also das Wort, das zur konkreten Tat wird. Und somit ist die Tat der Nächstenliebe ein Zeugnis für das Wort Gottes der Heiligen Schrift und für seine Echtheit. Wir können es auch so sagen, Gott bindet sich mit seinem Wort ganz an das konkrete Zeugnis des Christen. Sein Wort soll in ihm und durch ihn vernehmbar werden. Und vielleicht kommt uns hier das Wort Jesu aus dem Johannesevangelium in Erinnerung, als er im sogenannten hohen priesterlichen Gebet zum Vater im Himmel spricht und betet: Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das Einssein mit Christus, mit seinem Wort, mit seinem Gebot und dies in der konkreten Liebe zum Nächsten, die das Gebot Jesu der Liebe umsetzt, daran sollen die Menschen der Welt erkennen können, wer Jesus Christus ist und dass sein Wort wahr ist. Man müsste, liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem Gedanken eigentlich innerlich erschüttern. So sehr bindet sich Gott an uns Menschen, dass von uns und unserem Zeugnis so viel abhängt, nämlich nicht weniger als die Erkenntnis Gottes unter den Menschen. Erschütternd, so etwas zu hören. Erschütternd aber auch, solches Zutrauen Gottes zu uns zu verspüren. Er traut es uns zu, seine Zeugen in Wort und Tat zu sein, wenn wir sein Wort in uns aufnehmen, es im Herzen erwägen und in der Tat zur Frucht bringen. Der heilige Papst Paul VI. Hat in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass unsere Verantwortung gegenüber dem Wort Gottes nicht nur darin liegt, der Welt allgemein anerkannte Werte anzubieten, sondern dass wir gerufen sind, explizit das Wort Gottes und eben nichts anderes zu verkünden und zu bezeugen. So hält er fest in seinem Schreiben Evangelii Nuntiandi: Die frohe Botschaft, die durch das Zeugnis des Lebens verkündet wird, wird also früher oder später durch das Wort des Lebens verkündet werden müssen. Es gibt keine wirkliche Evangelisierung, wenn nicht der Name, die Lehre, das Leben, die Verheißungen, das Reich, das Geheimnis von Jesus von Nazareth, des Sohnes Gottes, verkündet wird. Das heißt eigentlich nichts anderes als, unser Glaube an Jesus Christus und sein Wort, das wir im Evangelium hören, er muss konkret werden. Und das bezeugen die Heiligen eben in der Hingabe ihres Lebens, in konkreten Werken der Liebe, in Unternehmungen des Apostolates und vielem anderem mehr. Deshalb gestatten Sie mir, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle die Frage an Sie, aber auch an mich selbst zu richten. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, das Wort Gottes als Maßstab unseres Glaubens so in uns aufzunehmen und daraus zu leben, dass das Wort Gottes an unserem Glauben und in konkreten Taten der Liebe sichtbar werden kann? Oder meinen wir, wie das heute oft zu hören ist, dass der Glaube und das Wort Gottes eher etwas für den privaten Bereich, also für das Innerste des Menschen, für sein Herz sind, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist? Jesus Christus lädt uns ausdrücklich zum Zeugnis in Wort und Tat ein. Denn davon lebt die Verkündigung, davon lebt die Weitergabe des Glaubens an das Wort Gottes, das Licht für unser Leben ist. Lassen wir uns also gegenseitig ermutigen, solche treuen Zeugen zu sein. Denn, wie gesagt, wir sind die von Gott in der Taufe Geheiligten. Wir sind keine passiven Christen. Uns ist sozusagen die Aktivität des Glaubens ins Herz geschrieben. Wir können nicht schweigen über das, was wir selbst empfangen haben, nämlich Gott selbst. Er ist der Grund und das Ziel unseres Lebens. Und sein Wort, das uns in Jesus Christus geschenkt ist, will uns Maßstab und Richtschnur, ja Wegbegleiter und Zielführer in einem sein. Diesen inneren Zusammenhang von Wort Gottes und Zeugnis der Liebe, das heißt Liebe zu Gott und zum Nächsten, macht uns vielleicht auf eindringlichste Weise das hohe Lied der Liebe im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus deutlich. Dort heißt es in den uns sicher allen gut bekannten Worten: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Der Christ kann diese Weise der Liebe, von der ja gerade bei kirchlichen Hochzeitsfeiern immer wieder die Rede ist, nur leben, wenn er die Kraft dazu aus einer Quelle empfängt. Ansonsten wäre das, was Paulus dort doch schreibt, eine Überforderung. Und diese Quelle, und das muss uns immer wieder bewusst sein, ist die Liebe Gottes selbst. Er schenkt uns dazu die Kraft, weil er uns zuerst geliebt hat. Denn Gott ist die Liebe und er hat sie uns in seinem Sohn Jesus Christus bis auf das Äußerste, nämlich bis zu seinem Tod, seinem Sterben für uns am Kreuz gezeigt. Gottes Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, gelebt, gelitten für uns. Wo ich ihm in seinem Wort immer wieder begegne, wo ich es bereitwillig und gehorsam in mein Herz aufnehme, wird Gott selbst mir zur Quelle einer Liebe, die ich in meinem Alltag zu leben berufen bin und die mir doch vielleicht das ein oder andere Mal auch die Kraft gibt, ein Hindernis, von dem ich meine, es nicht überspringen zu können, in der Liebe zu einer konkreten Person, dann doch überspringen kann, weil ich weiß, Gott kennt in seiner Liebe keine Grenze. Und wenn wir so diese Worte des Paulus jetzt noch einmal nachklingen lassen, dann werden wir erkennen, wie schwer natürlich dieser Auftrag ist, aber wir werden auch erkennen, dass es möglich wird, weil Gott es selbst mit uns lebt, weil hier von der Liebe Gottes zunächst einmal die Rede ist und diese Liebe Gottes uns antreibt, es ihm nachzutun. Fügen wir also ganz einfach nur das Wort Gott in den Text ein und wir erkennen das. Die Liebe Gottes ist langmütig. Die Liebe Gottes ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe Gottes hört niemals auf. Und dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir gerufen, nämlich ein Echo zu sein für diese Liebe Gottes in unserer Liebe zu ihm und zum Nächsten. Noch einmal, das traut Gott uns zu. Und dazu schenkt er sich uns immer wieder neu im Wort und im Sakrament. Wir wollen versuchen, nach der jetzt folgenden Musik, das hier Überlegte noch einmal an einer konkreten Schriftstelle und durch ihre Betrachtung zu verdeutlichen. Das Lied, das wir nun hören, es heißt, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, das sich vom Lebensbild der heiligen Elisabeth von Thüringen inspirieren lässt, eröffnet uns auf seine Weise genau diesen Zusammenhang von Wort Gottes, das uns Nahrung ist, und der Bereitschaft, dies mit dem Nächsten in Liebe zu teilen. Und dann erkennen wir es wieder, dass es stimmt, was Papst Benedikt damals in Köln formulierte. Es ist die große Schar der Heiligen, der Bekannten und der Unbekannten, in denen der Herr das Evangelium die Geschichte hindurch aufgeblättert hat und aufblättert. In ihrem Leben kommt wie in einem großen Bilderbogen der Reichtum des Evangeliums zum Vorschein.
In dieser Sendung bei Radio Horeb geht es um das Wort Gottes und die tätige Nächstenliebe. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Uhli.
Der Text, den ich mit Ihnen nun als Konkretion dessen, was wir zuvor überlegt haben, betrachten möchte, ist ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, der über den blinden Bettler Bartimäus handelt. Hören wir ihn zunächst und versuchen wir dann diese innere Verbindung von Wort Gottes und Nächstenliebe anhand dieser berührenden und sympathischen Person im Evangelium aufzuweisen.
Aus dem Markus-Evangelium. Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: »Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!« Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!« Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: »Was willst du, dass ich dir tue?« Der Blinde antwortete: »Rabuni, ich möchte sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm: »Geh, dein Glaube hat dich gerettet.« Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach.
Wir alle kennen dieses Evangelium vom blinden Bettler Bartimäus. Oft haben wir es bereits gehört. Wir sind ihm vielleicht im Religionsunterricht oder in der Erstkommunionvorbereitung begegnet. Möglicherweise haben wir es auch schon einmal im Rahmen geistlicher Tage, der sogenannten Exerzitien, eingehender betrachtet. Und wenn eine Erzählung des Wortes Gottes wie diese so bekannt ist, dann besteht zunächst einmal immer die Gefahr, dass man dieses Wort Gottes innerlich schnell beiseite legt. Das kenne ich ja. Es mag dann noch in unseren Ohren klingen, aber wegen seiner Bekanntheit rutscht es nicht mehr ins Herz. Aber dafür ist dieses Wort Gottes einfach zu kostbar, um es zu überhören. Es ist jenes Wort, mit dem uns der Herr heute und auch jetzt in diesem Moment bewusst ansprechen und erfüllen möchte. Deshalb lade ich Sie ein, sich diesem Evangelium als Wort Gottes zu stellen, indem wir uns fragen, was es für uns gerade in diesen Momenten des Lebens und der Geschichte bedeuten und vielleicht auch ganz im Sinne der konkreten Tat der Liebe bewirken kann. Da ist zunächst ein erster, grundlegender Hinweis dieser Erzählung, den es zu bedenken gilt. Der Evangelist Markus hat die Begegnung Jesu mit diesem Bartimäus in sein Evangelium aufgenommen und darin bewusst platziert. Denn diese Erzählung steht am Übergang des öffentlichen Wirkens Jesu in Galiläa hin zu seinem Aufstieg nach Jerusalem. Der Weg Jesu in die heilige Stadt, in der er für das Heil der Menschen leiden und sterben wird, wird genau mit dieser Erzählung begleitet und lässt das Gehen mit Jesus als einen Weg des Glaubens erkennen. Wer mit Jesus Christus im Leben geht, lernt zu glauben. Er geht Schritt für Schritt, um die Gegenwart Jesu zu erkennen und sich im Denken und Handeln zu eigen zu machen. So lernen es die ersten Jünger, so lernen es die 12 Apostel und letztlich auch wir. Der Glaube ist in diesem Leben nie fertig. Der Glaube muss sich immer wieder neu vom Wort Gottes nähren lassen. Und erst in der Vollendung mit Christus im himmlischen Jerusalem findet er dann sein Ziel, nämlich die Anschauung Gottes in der Gemeinschaft aller Heiligen. Und so dürfen wir an dieser Stelle unseres Nachdenkens, unseres Betrachtens, zusammen mit den Jüngern den Herrn bitten, dass er uns auf diesem Glaubensweg, auf dem Weg hin zur Vollendung in das himmlische Jerusalem, Beständigkeit, Treue und Vertrauen schenken möge, um so in unserem Leben auch Hindernisse des Glaubens im Zweifel oder in der drohenden Gleichgültigkeit überwinden zu können. Im Blick auf Bartimäus kommt dann ein zweiter Gedanke hinzu. Beim Verlassen der Stadt Jericho, das von einer großen Menschenmenge begleitet wird, trifft Jesus eben auf diesen Bartimäus am Rande des Weges. Bartimäus, den Sohn des Timäus, wie es der Evangelist erklärend hinzufügt. Bartimäus sitzt als blinder Bettler am Straßenrand. Und es entwickelt sich ein bewegendes Gespräch, das auf Seiten des Bartimäus von Zuversicht und Hoffnung geprägt ist, in Jesus genau den zu finden, der Erbarmen hat und der zu heilen vermag. Gerade dieser Glaube in Zuversicht und Hoffnung wird es sein, den Jesus dann belobigen wird. Ja, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Doch bevor es dazu kommt, bittet Bartimäus mit einem unüberhörbaren Rufen um das Erbarmen Jesu und seine Hilfe. Er lässt sich auch von den Menschen daran nicht hindern. Er weiß, diese Hindernisse zu überwinden und noch inniger, ja, noch lauter um die Hinwendung Jesu zu rufen. Und Jesus? Er stärkt diesen Mut. Denn auf die Frage Jesu, was er denn für ihn tun könne, bittet Bartimäus eben nur um dieses eine, das wir mit ganzer Dringlichkeit aus seinem Mund als eine Antwort auf das Wort Jesu vernehmen können. Rabuni, also Meister, ich möchte wieder sehen können. Das Wort Jesu, seine Frage, was ist es, was ich dir tun soll, kommt hier zum ersten Mal in diesem Bartimäus zur Frucht. Bartimäus wagt es nämlich, einen Wunsch auszusprechen, einen Wunsch der Liebe Jesus gegenüber. Er vertraut Jesus, er vertraut seinem Wort und er weiß, Jesus meint es gut mit ihm. Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Ein Wort voller Liebe, voller Hoffnung, voller Zuversicht auf das Wort Jesu, auf die Begegnung mit ihm hin. Und natürlich betrifft dieser Wunsch zunächst die organische Blindheit. Es ist die Sehnsucht dessen, der eben mit seinen Augen nicht zu sehen vermag. Die Sehnsucht, jetzt wieder sehen zu können oder erstmals sehen zu können. Doch liegt darin zugleich eine tiefere Bedeutung, wie sie uns in der Heiligen Schrift immer wieder begegnet. Die Blindheit kann auch ein Symbol für die Blindheit des Herzens sein. Der Mensch, der mit dem Herzen nicht zu sehen vermag, der erkaltet. So sehen wir in Bartimäus den Menschen schlechthin, der das Licht Gottes, das Licht des Glaubens braucht, um die Welt und das Leben zu erkennen und in ihnen zu lieben. Die Blindheit als Bedürftigkeit für das Licht des Glaubens muss Bartimäus und müssen wir uns eingestehen. Ansonsten bleibt man blind. Und so geschieht es. In der gläubigen Begegnung mit Christus empfängt er das verlorene Licht von Neuem und folgt ihm nach. Hier an dieser Stelle wird Bartimäus also so etwas wie das Urbild der christlichen Berufung. Er steht für den Jünger Jesu, der dem Wort des Herrn traut und der ihm nun mit dem Licht des Glaubens, das ihm neu geschenkt worden ist, auf seinem Weg nachfolgt. Und damit gelangen wir schließlich noch zu einem weiteren Gedanken. Benedikt XVI. Hat einmal mit Blick auf diesen Bartimäus an eine Auslegung des heiligen Augustinus erinnert, der in diesem Sohn des offensichtlich sehr reichen Timäus eine Gestalt sieht, die aus dem Wohlstand herausgefallen ist und die da nun am Straßenrand bettelt. Und dass gerade er es sein durfte, der das Augenlicht wiedererlangen sollte, verlieh, so meint es Augustinus, dem Wunder eine besondere Wirkung. Und Papst Benedikt führt diesen Gedanken fort, wenn er sagt, dass diese Interpretation uns bewusst mache, welch kostbare Schätze es in unserem Leben gebe, die wir aber verlieren können, die zwar nicht materieller Art sind, aber eben geistlicher Art. Und aus dieser Sicht, so formuliert es Papst Benedikt, könnte Bartimäus auch für diejenigen stehen, welche in Gebieten alter christlicher Tradition leben, wo das Licht des Glaubens schwach geworden ist und die sich von Gott entfernt haben, ihn nicht mehr als für das Leben wichtig ansehen. Es sind Menschen, die einen großen Schatz ihres Lebens verloren haben und die deshalb, ob sie es wollen oder nicht, nach Lebensorientierung suchen und so, im Bild gesprochen, zu Bettlern um den Sinn des Lebens geworden sind. So wird also in Bartimäus auch der Mensch sichtbar, der zwar mit dem Glauben beschenkt wurde, durch die Taufe, durch erste Maßnahmen, Geschenke der Erziehung im Glauben, aber letztlich für ihn blind und unempfindsam geblieben ist oder geworden ist. Bartimäus beginnt von Neuem mit dem Glauben, mit der Bekehrung, mit der Liebe, die seinen Glauben nun in die konkrete Tat überführen wird. Die Begegnung mit Jesus ist ein Neuanfang in seinem Leben. Er wird ihm folgen und er wird die Liebe, die er hier empfangen hat, in diesem Wort der Heilung, in der Liebe zum Nächsten erweisen. So sehen wir das hier bei Bartimäus ganz konkret. Das Wort Gottes trägt in seinem Herzen Frucht und diese Frucht wird sichtbar in seinem Glauben, in seinem Vertrauen gegenüber Gott, aber dann auch und gerade in der Liebe und Zuwendung zum Nächsten, den er sieht mit dem Herzen und den er zu Christus führen möchte, damit der Nächste auch dieses Licht des Glaubens in Christus empfängt. Denn Bartimäus, so heißt es im Evangelium, folgt Jesus. Das heißt, er ist bereit, bei ihm zu sein, diese Freundschaft mit ihm zu leben und zugleich eben Menschen zu ihm zu führen, damit auch sie in ihm den Erlöser und Heiland finden können. So heißt es dann am Ende dieses Evangeliumsabschnitts, im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. Dieses Wort am Ende des Abschnittes lässt dann die Offenheit da sein für uns selbst, für unser Nachdenken. Wie wird das gewesen sein? Was wird der Bartimäus gemacht haben? Und auch das könnte nun ein weiterer Punkt der Betrachtung sein. Zu erkennen, ja, diese Nachfolge, die hier nur angedeutet wird, sie umschließt all das, was wir Heiligkeit nennen. Heiligkeit, Glaube und Liebe. In der Bereitschaft, all das anzunehmen und zu tun, damit es zur Verherrlichung Gottes und zum Heil des Menschen werde. Oder, auf den Punkt gebracht, wir sehen hier, das Wort Gottes ist in diesem Bartimäus Fleisch geworden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen einmal wieder mehr zum Abschluss unserer Gedanken. Das Wort und die tätige Nächstenliebe. Sie hängen eng und untrennbar miteinander zusammen. Ich denke, das haben wir doch deutlich sehen dürfen. Und so wollen wir am Ende unserer Überlegungen die Gottesmutter, die Mutter des fleischgewordenen Wortes und die Mutter der schönen Liebe, wie wir sie verehren, bitten, dass sie uns mit ihrem Vorbild, aber auch mit ihrer mütterlichen Hilfe zu solch einem Leben der Liebe aus dem Wort Gottes verhelfen möge. Tun wir dies mit einem sehr schönen Gebet, das aus dem Herzen von Papst Johannes Paul II. Stammt, der sich ja ganz mit der Gottesmutter verbunden wusste und auch deshalb bereit war, jeden Tag aus der Kraft des Wortes Gottes das Zeugnis der Wahrheit und Liebe abzulegen. Und mit ihm zusammen beten wir. Sei gegrüßt, Mutter, Königin der Welt. Du bist die Mutter der schönen Liebe. Du bist die Mutter Jesu und die Quelle aller Gnade, Duft aller Tugend, Spiegel aller Reinheit. Du bist Freude in der Trauer, Sieg in der Schlacht, Hoffnung im Tod. Wie zärtlich klingt dein Name auf unseren Lippen, welcher Wohllaut dringt an unser Herr Ohr, welche Seligkeit in unserem Herzen. Du bist der Trost der Leidenden, die Krone der Märtyrer, die Schönheit der Jungfrauen. Wir flehen zu dir. führe uns nach dieser Verbannung zur Anschauung deines Sohnes.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Wir sind in der Reihe Leben mit dem Wort Gottes. Heute die Folge Das Wort Gottes und die tätige Nächstenliebe. Ein Dank an Professor Dr. Christoph Uhli aus Trier. Herr Professor Uhli, bei diesem Gleichnis, das wir eben gehört haben mit dem Bartimäus, da habe ich mich so gefragt, aber wo ist da jetzt diese tätige Nächstenliebe? Wenn ich an ein Gleichnis mit der Nächstenliebe überlege, dann fällt mir spontan der barmherzige Samariter oder sonst was ein. Aha. Aber ich wäre jetzt beim Bartimäus nicht drauf gekommen.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Das habe ich versucht, so ein bisschen darin deutlich zu machen, dass uns der Evangelist an dieser Stelle das bewusst offen lässt, indem er einfach sagt, und er folgte Jesus nach. Denn, und das ist, glaube ich, unter dem Begriff Liebe dann groß zu denken, das ist eine Liebe zum Herrn, also er folgt ihm nach, er findet in ihm das Licht des Lebens. Er tritt in diese Freundschaft mit Jesus ein. Das ist sozusagen die erste Frucht seiner Antwort auf das Wort, das er in Christus getroffen hat. Aber das umschließt natürlich auch diese innere Sehnsucht, und jetzt zu Menschen zu gehen, um von ihm zu verkünden. Nächstenliebe, jedenfalls für uns als Christen im Sinne der Caritas, hat ja immer etwas mit Gott zu tun. Wir sind zur Nächstenliebe berufen, weil wir aus der Liebe Gottes leben. Und so lässt uns eigentlich der Evangelist Markus hier mit einem Auftrag zur Kreativität zurück, zu überlegen, wie könnte das bei Bartimäus gewesen sein? Er folgt ihm nach, aber er will eben auch jetzt durch die konkrete Tat der Liebe Menschen zu Christus führen. Und dann natürlich die Frage an uns, wenn wir immer wieder sein Wort hören, wenn wir immer wieder wie Bartimäus mit dem Licht des Wortes erfüllt werden, unsere Augen des Herzens aufgehen und wir erkennen, was das für eine Berufung als Christ ist, wo zeigt die sich dann bei uns in unserem Alltag? Sind wir bereit, Menschen diesen Glauben zu bezeugen in der konkreten Tat der Liebe? Sind wir bereit, den einen oder anderen vielleicht sogar auf Fragen des Glaubens anzusprechen? Sind wir bereit, öffentlich auch im Stillen Zeugnis zu geben von diesem Glauben? Ich sage mal ein konkretes Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer gerne nenne, ob ich jetzt irgendwo in einem öffentlichen Restaurant sitze oder wenn ich im Zug oder im Flugzeug sitze und ich bekomme etwas zu essen, bin ich an solch einer Stelle bereit, bewusst auch ein Kreuzzeichen zu machen, ein kurzes Gebet zu sprechen, auch oder gerade weil ich weiß, dass das wahrscheinlich auffallen wird. Auch das ist ja ein Zeichen von Nächstenliebe, weil ich damit bezeugen will, hier, ihr, meine Nächsten, das ist mein Glaube, ohne sich damit irgendwie brüsten zu wollen oder an die Ecken der Straßen zu stellen und zu schauen oder sich schauen zu lassen, wie toll man da im Glauben ist. Ganz im Gegenteil, als ein Zeichen der Demut, ein Zeichen der Liebe, das aber bezeugt, hier, das ist mein Herr und Meister, und aus dieser Liebe heraus bin auch ich bereit zu lieben. Also so in diesem Sinne habe ich das versucht zu deuten und versucht auch offen zu lassen, dass es ein Anstoß für uns auch zum Nachdenken ist.
Hm. Ich habe schon überlegt, mit der Nachfolge Christi könnte es vielleicht in dem Fall sein, wenn man auf Jesus in diesem Gleichnis schaut, dass er die Menschen in den Blick nimmt. Wir rennen manchmal einfach an irgendjemandem vorbei, weil wir in Gedanken, wer weiß wo sind. Aha. Oder einfach mal zu fragen, hey, was brauchst du oder kann ich dir helfen oder so. Ja, gibt Stoff zur Betrachtung.
Ich würde auch sagen, der Bartimäus nimmt diesen Blick auf, von dem Sie gerade sprechen. Also der Blick Jesu, dieses Offene, dieses Sehen, dieses Wahrnehmen, das wird er dann in sich aufgenommen haben und es auch anderen Menschen weiterschenken. Und das können ja schon die kleinen Zeichen einer Nächstenliebe so im Alltag zu sein, wie Sie sagen. Man rennt da aneinander vorbei oder beachtet einen nicht. Da mal schon solche Zeichen zu setzen, heißt, der Blick Jesu, sein Wort, sein Anspruch an mich, der ist in mir an dieser Stelle zur Frucht gekommen.
Hm. Ich glaube, manchmal merkt man es auch so, in der Stadt ist es ja nicht Gewohnheit, dass man irgendjemanden vielleicht grüßt, den man gar nicht kennt oder so. Und falls das mal irgendwie passiert, dann merkt man immer, wie erstaunt Leute sind. Oder, ja. Oder vielleicht fragen, kennen wir uns oder so, weil sie es gar nicht erwarten, was vielleicht in irgendeinem Dorf noch üblich ist oder ja. so.
Aber wo sie doch alle merken, wie gut das tut. Also ich finde das ja immer merkwürdig, wenn man so meinetwegen in der Fußgängerzone früh morgens, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Messe bin und es kommt jemand entgegen, dass man so anonym aneinander vorbeigeht. Man könnte doch eigentlich guten Morgen sagen. Ich mache das auch oft, aber wie Sie auch sagen, die Leute sind dann ganz erschrocken, weil man denkt, wer ist das denn jetzt, der mich da anspricht? Aber so hat sich das eigentlich schon eingebürgert oder eingespielt, dass man da nicht miteinander spricht, sich nicht wahrnimmt. Und allein das könnte schon echt ein schönes Zeichen der Aufmerksamkeit und dieses liebenden Blickes sein. Man muss das nicht übertreiben, aber das sind eben so kleine Anstöße für den Alltag. Ja,
ja, Wort Gottes und die tätige Nächstenliebe, ein Impuls heute dazu. Vielen Dank, Herr Professor Uhli, für diese Sendung, für die ganze Reihe. Liebe Zuhörer, wenn Sie das noch einmal nachhören wollen, das ist möglich auf unserer Webseite www.horeb.org. In unserer Mediathek, in der Sendereihe Spiritualität, finden Sie dann bald auch diese Sendung zum Nachhören oder Runterladen. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann wenden Sie sich an den CD-Dienst von Radio Horeb unter folgender Nummer 08328 921 120. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar. Herr Professor Uhli, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. Und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite euch in all euren Anliegen der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank und alles Gute nach Trier.
Gerne.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.